Freunde aus der Schorndorfer Zeit, Esther und Rudi, weil es mal wieder zu sehen. Ja, ihr Lieben, diese beiden Brüder sind noch gar nicht lange gläubig, noch gar nicht lange dabei. Und ich finde es gut, wenn sie so ergriffen vom Herrn inspiriert werden, zu seiner Ehre Lieder zu dichten und zu spielen und zu singen. Das ist eine tolle Sache, möchte euch sehr ermutigen. Und dann sagen sie, wo willst du denn mal hin? Ja, ich sage, ich bin heute mal auswärts. Da wollten sie dann unbedingt mitkommen. Und das ist doch auch eine nette Unterbrechung gewesen, die ihr uns bereitet habt. Okay, ich möchte ein gutes Leben führen. Ein Leben, das hohe Qualität hat, höchste Qualität hat. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch auch. Und ich weiß, dass das möglich ist, dass unser Gott uns das bereitet hat. Wir sind eigentlich so gut dran, so gut bestückt durch ihn, dass wir wirklich rundum glücklich sein können. Auch wenn wir das nicht so empfinden, auch wenn manchmal so irgendwelche Wolken über unsere Seele streifen und wir wetterfühlig sind. Das ist alles vergänglich, das ist alles nur periodenmäßig so in unserem Leben. Aber was wirklich bleibt und was wirklich Fundament unseres Lebens ist, ist das Heil, das Jesus uns bereitet hat. Und das ist so felsenfest. Wir stehen auf felsenfesten Grund. Ihr wisst ja, dass heute wir werden ja als Fundamentalisten beschimpft. Und das soll dann ein Schimpfwort sein, aber ich weiß nicht, wo die Leute sich bewegen und auf welchem Grund die stehen. Also ich stehe lieber auf festem Fundament, als dass ich da hin und her schwanke und versinke in irgendwelchem Schlamm oder so. Das Wort Gottes ist ein wirkliches, echtes Fundament. Und wir sehen, wie der Teufel versucht hat, das alles zu kaschieren, das alles madig zu machen und die Menschen zu verwirren. Und gerade das Echte, das, was gut ist, was wirklich zählt, was wirklich in unserem Leben, diese Qualität der Freude, der Kraft, der Hoffnung, der Perspektive auf eine ewige Herrlichkeit, was das uns eröffnet, dass wir uns geraubt werden. Und ich möchte, dass der Herr heute Morgen Gnade schenkt, wieder neue Gnade gibt, dass wir das ins Bewusstsein bekommen, wie reich wir durch ihn geworden sind. Dass wir wirklich alles haben, was wir brauchen. Und dass alles, was uns begegnet, ja immer in der Gemeinschaft mit unserem Herrn geschieht. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage, immer da, alle Zeit, bis an der Weltende. Und mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, aber auch hier natürlich auf Erden. Und wo ist denn das Problem letztlich? Das Problem sind wir. Das Problem ist unser Herz, dass wir uns zu schnell davon ablenken lassen. Zu schnell lassen wir uns durch die Umstände oder auch durch andere Menschen irritieren oder niedermachen oder unsere Hoffnung rauben. Und das Wort Gottes, das wir in unserem Herzen tragen, das wir auch in Form der Bibel haben, immer wieder zu uns nehmen können, dieses Wort Gottes, das uns ständig parat ist, ständig bereit für uns ist, zu wirken. Der gute Heilige Geist, der uns dieses Wort lebendig macht, der uns dieses Wort real macht, sodass es unser Herz wirklich erreicht und wirklich diese Speise für unser Herz sein kann, für unser Leben. Dieses Wort, das soll wieder neu über uns kommen und in uns wirksam sein. Der Herr, er hat uns manche Dinge zugemutet, aber er lässt uns ja nie alleine. Und wenn wir diese Grundhaltung haben, es geht mir gut, auch dann, wenn es mir aktuell gesehen vielleicht schlecht geht, geht es mir dennoch gut, weil ich geborgen bin in seinen Armen und weil alles unter seiner Kontrolle steht und weil er mir zugesichert hat, dass alles, was mir begegnet, letztlich, wenn meine Reaktion stimmt, wenn mein Herz in Ordnung ist, muss es mir zum Besten gereichen. Er wird jeden Fluch in einen Segen verwandeln, wenn wir den Hebel umschalten in unserem Herzen auf Glauben und auf Vertrauen und nicht anfangen zu klagen, zu murren und zu lamentieren. Natürlich hat unser Herr Verständnis dafür, dass es uns nicht immer so wohl ums Herz ist. Und wir können ihm auch unsere Nöte und unsere Sorgen klagen. Das ist ja auch in den Psalmen verbrieft. Da hat es auch diese ganze Aufzählung von Nöten und von Schwierigkeiten bei Menschen, die wirklich dem Herrn auch ergeben sind. Wenn ich an David denke, wie viele Psalmen in diese Richtung geschrieben sind, dass er dem Herrn seine Not klärt. Also das ist natürlich möglich. Aber darüber hinaus sagt uns unser Herr ganz deutlich, dass wir die Hoffnung niemals aufgeben dürfen. Wir dürfen ihm zwar die Dinge klagen, aber wie Hiob das ja auch gemacht hat, er hat dann letztlich gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er hat bezeugt, dass sein Auge ihn gesehen hat. Und wir, er hat ihn ja wahrscheinlich auch nicht so real, materialistisch gesehen, mit physischen Augen sehen können, aber er hat ihn erkannt in all den wunderbaren Ereignissen, die Gott in seinem Leben dann gewirkt hat. Und so ist es bei uns natürlich auch. Wir wissen, dass Jesus schön ist, dass es ein wunderbarer Gott ist. Woher wissen wir das? Wir haben geöffnete Augen, sodass wir ihn erkennen können, ihn sehen können. Auch wenn man ihn mit normalen Augen und normaler, weltlicher, irdisch fixierter Situation nicht sehen kann. Aber im Geist werden uns die Augen darüber geöffnet und wir erkennen unseren Herrn. Wir erkennen, dass er heute Morgen hier in unserer Mitte ist. Wir wissen, er ist bei uns, er ist um uns herum. Und er sorgt dafür, dass es uns wirklich nach jeder Seite hin wohl geht, weil er uns unendlich lieb hat. Und wenn es mal nicht so gut geht, wenn die Umstände gegen uns sind, Menschen uns niedermachen wollen und so weiter, dann dürfen wir das so annehmen, dass wir sagen, Herr, die Situationen sind jetzt sehr herausfordernd, aber ich weiß, du willst das Beste daraus machen, deswegen bin ich glücklich, trotzdem glücklich und freue mich und danke dir. Sage Dank alle Zeit für alles. Es steht nicht nur geschrieben in allem, wie man das ja auch auslegen könnte, weil man sagt, ich kann doch nicht für schlechte Dinge danken. So sagt uns doch das Wort, auch vom Grundtext her gesehen, für alles sollen wir unserem Gott danken, weil in dem Moment, wo wir ihm die Ehre geben, wo wir danken auch für Dinge, die eigentlich nicht dankenswürdig sind, wir danken unserem Herrn nicht, weil die Geschichten so toll sind, die wir jetzt gerade erleben, sondern weil er der Herr über diese Situation ist. Können wir dem Herrn danken. Wir können ihm danken, dass er uns lieb hat und es zugelassen hat. Und wenn seine Liebe es so geregelt hat, dass er das zugelassen hat in unserem Leben, dann muss es ihm zum Besten dienen. Und da ist unser Glaube gefordert. Meine Geschwister, da können wir nicht auf Erfahrung zurückgreifen in der Regel, weil es oft Situationen gibt, die bisher nicht durchlebt wurden, sondern da müssen wir im Glauben vorangehen und sagen, Herr, ich glaube dir dennoch, dass die Sachen, die mir so jetzt zu schaffen machen, dass sie letztlich mir zum Guten ausschlagen müssen. Und wenn wir das tun, wenn wir das im Glauben ergreifen und festhalten, nicht loslassen, in dem Moment wirkt es. Es wirkt erst in dem Moment, wenn wir den Glauben in unserem Herzen fixieren. Wenn wir das, was Gottes Wort sagt, auch tun und gehorsam sind und nicht anfangen zu zweifeln, zu zagen und uns dann von all den Umständen wegschwemmen zu lassen. Versteht ihr? Und insofern sagt der Herr, und ich möchte dieses Wort so als Einleitungswort gebrauchen aus Jesaja Kapitel 40. Ich zitiere das mal so aus dem Kopf, weil die Schrift ein bisschen klein ist, da muss ich da gucken, damit ich es nicht falsch lese. Der Herr gibt den Müden neue Kraft. Jünglinge, junge Menschen, sie fallen, sie straucheln, aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandeln, ohne matt zu werden. Ein wunderbares Wort, das mich auch immer wieder gestärkt hat, muss ich sagen. Die auf den Herrn warten, die auf den Herrn harren. So heißt es im Altdeutsch und ich finde dieses altdeutsche Wort harren so schön, weil es ausdrückt, was damit verbunden ist. Nämlich eine wirkliche Herausforderung, die auf den Herrn harren. Da muss man also sich schon disziplinieren, nicht wegzulaufen, nicht einfach jetzt sich übermannen zu lassen von den Gedanken, die dann einem kommen, wenn die Situationen brenzlig werden, sondern einfach, wie ihr es ja auch gesungen habt, zur Ruhe kommen, in ihm ruhen und einfach die Situation, diese Geschichten, die uns vereinnahmen wollen, dass wir sie einfach außen vor lassen, dass wir in Klausur mit unserem Gott gehen und auf den Herrn harren. Der Prophet Jesaja hatte wahrscheinlich hier die Cracks dieser Welt vor Augen, Leute, die stark sind, junge Leute, die vielleicht Leistungssportler, Hochleistungssportler, die einen Sieg nach dem anderen feiern und einen Rekord nach dem anderen brechen. Aber selbst diese Leistungsträger dieser Welt, sie kommen an ihr Limit und irgendwann ist es zu Ende. Ihr habt ja sicher gesehen, wenn so ein Leichtathlet sich da vollkommen verausgabt hat und dann über die Ziellinie noch gerade rüberhuppt und dann ausgemergelt und hechelnd am Boden liegt und ja, er kann nicht mehr. Er hat alles gegeben, was er konnte und ist an seinem Limit und dann ist es vorbei. Und hier sagt der Prophet, das ist so, jeder kommt an sein Limit. Die eigene Kraft reicht bis zu einem bestimmten Grad. Aber es gibt eine Möglichkeit, weit über das menschliche und weit über das irdische Limit hinauszukommen. Und das sind die, die auf den Herrn warten, die auf den Herrn vertrauen, die auf den Herrn harren. Das sind die, die den Sieg nach Hause tragen. Und da hat der Herr einige Gleichnisse uns gesagt. Ihr kennt vielleicht das Gleichnis von dem Freund, der um Mitternacht seinen Freund aufsucht und an die Tür klopft und Brote haben will. Nun war das in Israel so, da war alles unter einem Dach. Hühner und Kühe und Babys, alles war sozusagen in hörbarer Nähe untergebracht. Und da war der Hausherr natürlich froh und dankbar, wenn das letzte Huhn da mit dem Gackern aufgehört hat und es war Ruhe im Karton. Ja. Und dann haut da jemand gegen die Tür um Mitternacht. Ja. Also er war schon gereizt, aber der ließ sich da vorne nicht beruhigen, hat ihm wahrscheinlich Bescheid gegeben und gesagt, was fällt dir ein, dass du mich hier jetzt um Mitternacht störst und so. Der hat keine Ruhe gegeben. Immer wieder hat er an die Tür geschlagen, bis letztlich dieser Mann, der drin seine Ruhe haben wollte, aufgemacht hat und ihm die Brote da durch die Tür geworfen hat und dann war ihn los. Ja. Und Jesus sagt, er hat ihm nicht die Brote gegeben, deswegen, weil er sein Freund war. Sondern er hat die Brote deswegen gegeben, weil er nicht aufgehört hat, weil er nicht nachgelassen hat, weil er hartnäckig war. Und er nimmt dieses Beispiel, der Herr nimmt dieses Beispiel, um uns zu sagen, wir sollen hartnäckig bleiben. Wir haben es nicht mit einem Freund zu tun, der nachts genervt ist. Unser Gott ist nicht genervt, wenn wir jetzt mal den Übertrag wagen zu dem Herrn hin. Das hat ja auch Jesus so in seinem Gleichnis ausdrücken wollen, dass wir es mit einem Herrn zu tun haben, den wir wirklich belagern dürfen, dem wir sein Wort auch vorhalten dürfen, den wir ernst nehmen können in seiner Zusage. Und wir haben die allergrößten Verheißungen, die es überhaupt gibt, von unserem Gott bekommen. Und ich glaube, dass wir diese Verheißungen zum großen Teil überhaupt noch nicht angekratzt haben, geschweige denn eingenommen haben. Und das ist eine starke Herausforderung. Für mich ist es eine große Herausforderung. Ich möchte alle Verheißungen meines Gottes in irgendeiner Form erleben. Ich möchte nicht nur, dass das schwarz auf weiß in der Bibel steht, sondern ich möchte, dass das hier in meinem Herzen eingegraben ist. Und ich möchte das in meinem persönlichen Leben erfahren. Und ich weiß, ich werde eins nach dem anderen erleben. Und habe natürlich auch schon in meiner 50-jährigen Nachfolge Jesu und 40-jährigen Dienstzeit, habe ich schon einiges erlebt und ich kann einiges aus Erfahrung sagen. Und ich kann sagen, unser Gott ist ein wunderbarer Gott. Und er hält, was er verspricht und sein Wort ist die absolute Wahrheit. Und wir sollten darauf vertrauen, dass er, was er sagt, auch wirklich hält. Und in dem Moment, wo wir uns, wie gesagt, von diesem Wort, von diesen Verheißungen auch nur leise entfernen, nur ein wenig loslassen, haben wir schon verloren. Wir müssen festhalten. Wir müssen dranbleiben. Leute, es ist wirklich eine starke Herausforderung. Ich weiß, was ich sage, aber dann erleben wir es. Dann erleben wir den herrlichen Sieg. Dann erleben wir, wenn einmal die Tür aufgeht, wo es so verrammelt und verschlossen war, dass wir dachten, es wird nie was werden. Mit einem Mal öffnen sich die Türen. Mit einem Mal kommt die Lösung. Und immer rechtzeitig. Der Herr verspätet sich manchmal ein bisschen für unsere, nach unserem Geschmack ist er immer ein bisschen spät dran, nicht wahr? Aber er kommt nie zu spät. Er kommt immer rechtzeitig, nicht wahr? Ihr wisst, wie die Jünger auch verzagt waren, als sein Freund Lazarus krank da niederlag. Und da kam extra einer von weit her und hat gesagt, du, der du lieb hast, der liegt krank und nun musst du schnell kommen, damit er auch wieder genesen kann, denn du bist doch der, der die Möglichkeit hat, ihn gesund zu machen. Und Jesus, er sagt, ja, hallo, ist okay. Lässt sich davon gar nicht beeinflussen und beeindrucken, sondern bleibt einfach am Ort. Die Jünger, die haben vielleicht gedacht, was macht der Herr? Der müsste doch jetzt laufen, das ist doch sein Freund und Lazarus und wir sind doch ganz eng mit dieser Familie verbunden. Naja, lässt sich einfach Zeit. Ja. Und dann nach 2 Tagen, glaube ich, war es, dann sagt er, komm, wir gehen mal nach Bethanien. Ja. Unterwegs sagt der Herr, so, jetzt schläft Lazarus. Wir sehen also, dass der Herr, obwohl es so den Anschein erweckte, als würde er das gar nicht für ernst nehmen, als würde er sich der Sache gar nicht annehmen, als würde er gleichgültig dem gegenüberstehen. Er war mehr verbunden mit Lazarus als alle seine Jünger. Er hat das mehr zu Herzen genommen, als alle Menschen überhaupt es können. Und er war im Geist mit seinem Vater verbunden und hat ihm diese Angelegenheit anbefohlen, denn er wusste, ohne den Vater kann er sowieso nichts tun. Weil er die Weisung extra zu warten, damit die Leute merken, dass unser Gott erst einmal einen anderen Zeitplan hat und dass, wenn unser Gott uns auf die Folter spannt, es nachher einen umso größeren Sieg gibt. Und er sagt, jetzt schläft Lazarus. Ja, sagen sie, endlich. Ich war es doch jetzt Besserung eingetreten. Nee, sagt Jesus. Er ist gerade gestorben. Ah, sagt Thomas, das habe ich mir gedacht. Jetzt lass uns mal auch sterben. Ja. Jesus, wie konntest du nur? Wie konntest du nur sowas machen? Und Jesus, er heißt sie, vorwärts zu gehen. Nicht zu zögern, nicht zu lamentieren, nicht zu klagen. Er sagt, damit euer Glaube gestärkt wird. Meine Geschwister, wenn unser Gott uns etwas zumutet, dann nicht, um uns fertig zu machen, nicht, damit wir negativ gepolt werden und Schaden nehmen sollen, sondern nur, um unseren Glauben zu stärken. Nehmt das mit, nehmt das von diesem Morgen mit, dass alles, was euch begegnet, durch euer Herz, durch euren Glauben, den der Herr euch ans Herz gepflanzt hat, umgemünzt werden kann in einen großen Segen. Und je stärker die Herausforderung ist und je größer, sag ich mal so, der Angriff ist, desto größer wird der Sieg sein. Und ich habe es mir wirklich angewöhnt, dem Herrn zu danken, gerade dann, wenn ich Wind von vorne kriege, wenn Dinge querlaufen und scheinbar aus dem Ruder überhaupt laufen, nicht mehr zu handeln sind. Dann preise ich meinen Herrn. Ich sage das wirklich so. Ich will nicht nur predigen anderen, sondern will das selber tun. Und kann das bezeugen aus eigener Erfahrung. Er hat mich nie, nie im Stich gelassen. Er hat immer, gerade aus einer vertrackten Situation, etwas Wunderbares gemacht. Preis unserem Gott. Ihm sind nämlich alle Dinge möglich. Bei Menschen ist nicht viel möglich. Jeder kommt an sein Limit, aber die auf den Herrn harren, die kriegen diese Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler und werden nicht mehr müde. Sieh, wie ein Adler das macht. Gott hat diese Tiere wunderbar ausgestattet. Sie haben in ihren Flügeln so kleine Manometer, wo sie zum Beispiel den Wind orten können, der ihnen anzeigt die Windstärke. Das haben wir als Menschen nicht, brauchen wir auch nicht, aber der Adler braucht das. Denn wenn er irgendwo in einer Niederung sich aufhält und vielleicht da sich niedergelassen hat auf einem Baumstamm oder so, der kommt nicht mehr in die Höhe. Ich habe das mal selber erlebt in der Lüneburger Heide. Bin ich da durchgefahren auf der Autobahn und guck und denke, ich sehe nicht richtig, da sitzt doch tatsächlich ein Adler, ungefähr so 50 Meter von mir auf einem Baumstamm. Dahinter war so eine Anhöhe. Also Adler in freier Wildbahn gibt es eigentlich in Norddeutschland kaum oder gar nicht. Aber der war tatsächlich da. Und wupp, war ich schon wieder vorbei. Bin dann nach Frankfurt gefahren. Hab, glaube ich, so 5-6 Stunden Fahrt gehabt. Bin wieder zurückgekommen. Ihr könnt euch vorstellen, es waren inzwischen Stunden vergangen. Hab dann noch eine kurze Besprechung gehabt. Musste auch noch sonst was erledigen. Komm wieder an den Platz und dachte, Mensch, guck's mal, wo der Adler gesessen hat. Das hat in die Stille mir ein bisschen gemerkt und geortet jetzt. Und stellt euch vor, Der Adler sitzt immer noch auf seinem Baumstumpf. Und ich dachte, das faule Vieh, was ich alles gemacht habe inzwischen. Und der rührt sich da nicht wahr, der stiehlt dem lieben Gott den ganzen Tag, ne? Und die Nacht auch vielleicht noch. Also, was ich aber nicht wusste ist, dieser Adler konnte gar nicht da wegkommen. Es war unmöglich aus eigener Kraft. Denn das Biest ist viel zu schwer. Er hat 2 Meter lange Flügel, nicht? Also eine Spannweite von über 2 Meter. Und wenn der da mit seinen riesigen Flügeln da anfangen will, sich in die Lüfte zu erheben, der bricht sich die Flügel ab. Aber da passiert nichts. Das ist viel zu schwer. Was dieser Adler braucht, ist den Aufwind. Und deswegen ist dieses Tier so sensibel von seinem Gott geschaffen worden, dass er weiß, wenn genügend Wind da ist, dass er sich erheben kann. Und dann kann er merken, jetzt ist die Windstärke 6 oder 7 oder was weiß ich. Und jetzt würde jedenfalls der Aufwind so stark sein, dass er ihn tragen kann. Und dann spannt er seine Flügel aus. Und nur mit ganz leichten Schwingen erhebt er sich in die Luft. Und bald kreist er majestätisch, zieht er majestätisch seine Kreise über den Niederungen, wo er sich gerade noch bewegt und befunden hat. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler. Das heißt doch, dass wir uns von uns aus, weil wir viel zu schwer sind, das heißt die Erdanziehungskraft, die Erdenschwere, die ist viel zu groß, als dass wir uns selber in die Höhe schwingen können. Da sagen Leute, Kopf hoch und wird schon wieder, und das sind alles so tröstende Worte, die manchmal ja ganz nett gemeint sind, aber sie helfen nicht wirklich, weil wir unser Limit haben, weil wir uns von alleine nicht helfen können. Und Gott sagt uns ganz deutlich, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Und Gott hat uns in unsere geistlichen Gene auch diese Sensibilität eingebaut, dass wir den geistlichen Wind orten können. Dass wir sehr wohl orten können, ob der Herr da ist oder nicht. Du sagst ja, der Herr ist ja immer bei. Ja, er ist immer bei uns. Aber es gibt bestimmte Wirkungen des Herrn, die wir abwarten müssen. Wir müssen auf den Herrn warten und den Zeitpunkt, den er bestimmt hat, den er für uns bereitet hat, den müssen wir herausfinden. Und den werden wir herausfinden. Wir werden, wenn wir ganz intensive Gemeinschaft mit unserem Herrn haben, ihr werdet das merken, wenn ihr das übt, wenn ihr das wirklich trainiert, dann werdet ihr eine Sensibilität bekommen über das, was dran ist. Und wenn einmal merkst du, jetzt geht's los. Ich habe das x-mal erlebt. Ja. Ich weiß, einmal habe ich gewartet auf den Herrn, meine Zeit, das war eine schlimme Geschichte. Und ich dachte, es gibt einfach menschlich gesehen keine Lösung dafür. Und der Feind hat mich angegriffen. Ich merkte das in den Gedanken. Sollte ich aufhören? Ich sollte den Büttel niederschmeißen? Ich sollte aufhören jetzt damit und so. Und auf der anderen Seite war in mir dieses Feuer der Liebe Gottes, dieser Glaube, den der Herr mir ins Herz gepflanzt hat, der wirkte und der mir sagte, halte aus, lass nicht los, lass nicht locker. Und ich habe gewartet auf den Herrn, ich habe geharrt und meine Seele ist im Karree gesprungen und mein Herz wurde immer härter wie ein Stein. Und ich glaube, es hat 3 Tage gebraucht. Natürlich mit kurzer Unterbrechung, aber ich war weitgehend vor dem Angesicht Gottes. Und mit einmal floss mein Herz aus wie Wasser. Mit einmal merkte ich, alles löste sich in mir. Alle Spannung, alle Verkrampfung, alle Sorgen. Mit einem Mal war es wie verflogen. Und die Situation, die änderte sich sowieso. Ja? Und da merkte ich, ich bin eigentlich das Problem. Nicht die Situation, nicht die Umstände. Ich bin das Problem. Ich mache die Sache so, wie sie ist, zum Problem und zu einem wirklichen Schaden, wenn ich versuche, selber es zu lösen. Aber wenn ich mich dem Herrn anbefehle, wenn ich warte auf den Herrn, wenn ich auf den Herrn harre, dann hat er diese Kraft für mich bereit und es ist nachher gar nicht schwer. Es gibt keinen Stress mehr. Ich merke immer, wenn ich in Stress kommen will oder soll, dann leuchtet bei mir schon irgendeine Warnlampe auf. Jetzt bist du in der Gefahr, aus dem Willen Gottes herauszufallen. Jetzt bist du in der Gefahr, in eigener Kraft die Dinge zu lösen und auf die Nase zu fallen. Und ich bin sehr dankbar für diese mahnende Stimme des Heiligen Geistes, die ich im Laufe der Zeit immer deutlicher höre. Ich habe euch da ja gesagt, dass gerade das, was mit unserem Bau zusammenhängt, das war eine große Geschichte. Und es gab viele Schwierigkeiten, sind alle überwunden. Im Gegenteil, es hat sich alles zum Positiven gewendet. Und ich habe auch jetzt wieder gelernt, nach vielen Jahren, wo ich schon immer dachte, ich habe das alles überwunden und ich würde jetzt das nächste Mal richtig loslegen und richtig das tun, was ich auch predige, da war ich wieder so herausgefordert und wieder kam das Gleiche, wieder kamen die gleichen Anfechtungen, ich musste wieder durch. Aber ich habe den Herrn gepriesen und ich habe meine Geschwister ermutigt. Ich habe wirklich hineingesprochen in diese vertrackten Situationen, weil es nämlich nicht nur von mir abhing, ob diese Entscheidungen getroffen wurden, das weiterzumachen und durchzuhalten und so weiter, sondern es waren andere damit betraut, die schon gesagt haben, wir müssen das aufgeben. Dann hatten wir einen Bürgermeister, der vollkommen gegen uns war und das war so ähnlich wie in Schorndorf damals, da hatten wir doch den Doster daneben uns, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, der uns da das alles vermiesen wollte, die Baugenehmigung da rauben wollte und so weiter. Nachher hat der Mann uns den Gewinn gebracht, dass wir diese ganze Schornsteinanlage, die er da moniert hatte und wo er da sein Veto eingelegt hat, die braucht man da ja gar nicht bauen. Und wir hatten, glaube ich, 50.000 oder 60.000 D-Mark waren es damals noch gespart. Also dieser Mann hat uns letztlich Geld eingespart durch sein wieder borstiges Wesen, weil wir ihn gesegnet haben. Irgendwann haben wir auch gesagt, wir hören jetzt auf diesen Mann zu schimpfen. Ich weiß noch, wie der Bo, der war ja hier mal Pastor, ne? Der den besonders gereizt hatte. Und Bo sagte, Mensch, er hat die Zähne zusammengebissen und wollte, sagte, das können wir uns nicht gefallen lassen. Ne? Konnten wir normalerweise auch nicht mehr. Ein Mensch, ich gesehen, hat er vollkommen recht gehabt. Aber dann haben wir uns besonnen und haben diesen Mann gesegnet und Gott hat den Fluch in einen Segen verwandelt. Und das war diesmal wieder so. Gott hat alles geordnet. Und am letzten Sonntag haben wir den großen Einzug in das neue Gebäude gehabt, in den neuen Saal. Tolle Taufe gehabt, eine tolle Atmosphäre, nicht? War eine tolle Atmosphäre. Sie sind getauft worden übrigens, die beiden. Preis dem Herrn. Er verwandelt den Fluch in einen Segen. Und er lässt es zu, dass wir manche Dinge bewältigen müssen, die menschlich gesehen nicht zu wuppen sind. Ich möchte euch ermutigen, ihr lieben Geschwister, auch in eurem Haus, vielleicht mit den Kindern, vielleicht mit dem Ehemann oder der Ehefrau, gibt es diesbezüglich Not und Probleme. Ich denke, dass wie viele Frauen haben Schwierigkeiten, Schwestern in der Gemeinde, weil ihre Ehemänner nicht mitziehen und umgekehrt. Preist den Herrn über eure Situation im Haus. Dann ist man immer so geneigt zu denken, ja, wenn das anders wäre, dann. Wenn ich dieses Problem nicht hätte, dann könnte ich fröhlich sein. Dann könnte ich glücklich sein. Ja, so wie der. Wenn es mir ginge, so wie der, wie es dem geht, dann wäre das toll. Aber leider geht's mir ja nicht so. Hört auf mit dieser falschen Einstellung. Das ist eine Einstellung, die euch in die Sackgasse führt. Das ist vom Teufel vorprogrammiert. Der hat die Weichen so gestellt, dass ihr genau in die Sackgasse reinläuft. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Sondern nehmt den Weg der Freiheit, den Weg der Freude, den Weg der Kraft und sagt dem Herrn, danke Herr, dass du mich in diese Situation bringst, dass ich jetzt in dieser Herausforderung stehe und ich vertraue dir. Und es ist doch egal, aber letztlich auf Ewigkeit hingesehen ist es nicht so entscheidend, ob du 10 Jahre wartest oder 15 Jahre. Entscheidend ist doch, dass es am Ende stimmt, oder? Und wenn du wartest und wenn du harrst, dann bist du immer gehalten, dem Herrn ganz nahe zu sein und dich immer tiefer hineinzuknien in die Beziehung zu deinem Herrn. Und das ist doch gut. Wenn alles gut ginge, wenn alles so locker flockig vom Hocker ginge, dann würden wir geneigt sein zu sagen, es stimmt ja sowieso alles, also was soll's. Ja. Luther hat gesagt, immer dann, wenn ein besonders schwieriger Tag vor mir liegt, dann muss ich doppelt so viel beten. Dann muss ich besonders mich dem Herrn weihen, besonders dem Herrn ergeben sein. Und so ist es bei uns, wirklich. Die auf den Herrn harren. Wer das nicht tut, wer das nicht zu Herzen nimmt, der wird aus seinem Dalles nicht rauskommen. Und das nächste Problem ist schon vorprogrammiert. Das kommt garantiert. So spielt nun mal das Leben. Das geht nicht nur mir so, das geht dir auch so.
Und wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du noch überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt hast, überhaupt noch nicht in Situationen gekommen bist, wo du keinen Ausweg, du wirst da reinkommen. Aber wahrscheinlich hast du es auch schon erlebt. Fang ab heute mal dem Herrn an, wirklich zu danken. Ihn zu preisen in deiner Situation. Und zu sagen, Herr, ich bin wirklich gespannt, wie du das Problem löst. Und ich will wirklich mein Herz ausrichten auf Vertrauen, auf Dank. Sage Dank alle Zeit für alles. Seid fröhlich in der Hoffnung. Seid fröhlich alle Zeit. Paulus sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Philipper 4, Vers 4. Und den Deutschen muss er das gleich mehrfach sagen. Und darum sagt das auch mehrfach. Ich sag's nochmal, freut euch, ja? Ihr Lieben, ich will damit nicht sagen, boah, ist doch sowieso alles so leicht. Es ist sowieso alles so schwer. Das Leben ist eins der härtesten. Das ist nun mal so. Aber unser Gott hat die Weichen umgestellt auf Segen, auf wunderbare Perspektive im Glauben. Und das macht unser Glück aus. Ich kann euch wirklich sagen, dass ich von Herzen glücklich bin. Und nicht nur heute oder zu bestimmten Zeiten, sondern das ist ein Dauerzustand. Mein Glück, das darf ich hier bezeugen von dem Herrn, mein Glück ist ein Dauerzustand. Und ich lasse mich aus dieser inneren Verfassung von Frieden und von Freude nicht herausholen. Das weiß auch der Feind. Preist dem Herrn. Wenn ich es ehrlich meine und mir meiner Begrenzung bewusst bin und weiß, dass ich von mir ja sowieso nichts kann und auch gar nicht darauf hoffe und auch gar nicht darauf warte, sondern auf den Herrn harre, dann kann ich das bezeugen, dann kann ich, indem ich ihm die Ehre gebe, sagen, ich bin stark in dem Herrn. Das ist keine Vermessenheit. Dann ist das ein Zeugnis zur Ehre und zur Verherrlichung seines Namens. Seid doch mal mutig. Das wäre doch mal eine Alternative. Freut euch doch mal. Ich meine, auch in schwierigen Situationen, das wäre es doch mal. Dankt doch mal dem Herrn, wenn alles daneben geht. Ja? Wenn ein Chef dich da anblatt. Oder, was ja auch sein könnte, da kommt die Kündigung ins Haus geflattert. Ne? Das ist die Kündigung. Ich möchte mal den sehen, der die Kündigung in der Hand hat und sagt, danke. Vielleicht muss er noch geboren werden. Aber nun sei doch der, der sagt, Herr, ich danke dir. Ich meine, wenn du gekündigt wurdest, weil du da, ich weiß nicht, da ein Fahrrad hast mitgeben lassen oder hast das ganze Werkzeug da aus der Werkstatt da ausgeräumt, dann hast du selber Schuld. Ne? Aber manche werden ja oder viele werden ja heute gekündigt, weil einfach der Arbeitsmarkt so kritisch und schwierig ist. Dank mal dem Herrn, sage Herr, ich preise dich. Wie du damit fertig wirst, ist deine Sache. Du hast gesagt, ich soll arbeiten, ja? Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, ne? Steht ja auch irgendwo in der Bibel. Also ich will arbeiten, aber jetzt habe ich hier die Kündigung in der Hand. Lieber Herr, ich zeig dir das mal, dass du es sehen kannst, ne? Also da steht's geschrieben, ne? Und ich vertraue dir, dass du mir eine Arbeit gibst und ich erwarte, dass die nächste Arbeit, die ich kriege, besser ist als die alte. Meine Geschwister, wenn wir diese Einstellung haben, wird es geschehen. Ich sage das mit Nachdruck. Es wird geschehen, weil Gottes Wort das sagt. Vertrau deinem Gott. Lass es nicht anstehen, dass du dich leiten lässt von deiner Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Nicht die Erfahrung, die du gemacht hast, ist das Entscheidende, sondern das Wort Gottes ist das Entscheidende. Die auf den Herrn kriegen neue Kraft. Vielleicht sagst du ja früher, da war ich gut drauf, aber heute, also mir ist alle Kraft genommen, also irgendwo ist mir alles geschwunden und ich brauche wieder, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, aber vielleicht erbarmt sich der Herr doch nochmal. Wisst ihr, was ein Adler tut, wenn der alt ist? Wenn ein Adler alt wird, meine Geschwister, dann ist das ein erbärmliches Bild. Der kann nicht mehr richtig laufen, der tabert da durch die Gegend, der hat so, der kann nicht mehr richtig zupacken. Sein Schnabel, wenn der also so ein Hasen da erwischen will und will da richtig zubeißen, der bricht einfach ab, ja, weil er spröde wird. Und seine Flügel, also das ist ja noch jämmerlicher, ne? Da gehen ihm die Federn aus und das ist alles zerzaust und so und dann tabert er da durch die Gegend, der alte Adler. ist nichts mehr davon übrig, von diesem majestätischen Vogel. Und wisst ihr, was Gottes Wort sagt? Der deinen Mund fröhlich macht. Und du wieder jung wirst, wie ein Adler. Wie wird denn ein Adler jung? Solch ein Adler, der so am Ende ist, da gibst du keinen Pfifferling mehr für. Jede Krähe ist ja besser dran, als ein alter Adler, der voller Gicht steckt und der kaum noch fliegen kann, weil keine Federn mehr an den Flügeln sind und so weiter. Ja? Mit letzter Kraft hangelt der sich auf eine erhöhte Plattform. So hoch er kommen kann, mit, wie gesagt, letzter Kraft. Und dann steht der Adler in Richtung Sonne zugewandt an diesem Platz. Und wisst ihr, was er tut? Nichts. Er wartet. Ein Tag. Der Abend kommt, die Sonne verschwindet. Der Adler bleibt stehen. Am nächsten Morgen, er steht immer noch. Hagel kommt und zerzaust sein letztes Gefiederzeug da. Der Adler bleibt. 2 Tage. 3 Tage. Und mir gesagt, solch ein Adler steht bis zu 7 Tagen da. Fast unbeweglich harrt er auf die Sonne. In Richtung Sonne. Die auf den Herrn harren. Und wisst ihr, was nach dieser Zeit passiert? Auf geheimnisvolle Weise, kein Mensch kann das erklären, wieso das passiert. Der Adler verwandelt sich. Die Gicht verschwindet aus seinen Knochen. Der Schnabel wird erneuert. Ihm wächst ein neues Gefieder. In kürzester Zeit übrigens. Alles ordnet sich. Und nach einer Woche ungefähr, der Adler merkt es, ich bin wieder jung geworden. Meine Jugend hat sich erneuert. Dann stößt er einen Siegesschrei aus, dann erhebt er sich von dieser Anhöhe und zieht seine majestätischen Kreise wieder wie ehedem. Gott will, dass du wieder voller Kraft bist, dass du deine Beziehung zum Herrn wieder so vertiefst, wie es ehedem gewesen ist. Er will dich wieder so jung machen, so treu machen. Er will dir die erste Liebe wieder zurückschenken. Nimm das doch in Anspruch. Heute, morgen hast du die Möglichkeit. Du bist so reich, weil du einen so reichen Gott hast, der dir die Hand reicht und sagt, komm doch. Komm doch, der du mühselig und beladen bist. Ich erquicke dich. Ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Das gilt auch für diese Situation. Die auf den Herrn harren. Der hat uns ja Beispiele in der Bibel gegeben, auch anhand von Eigenschaften, denen er Tiere in die Gene eingepflanzt hat. Zum Beispiel steht geschrieben, dass wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, habt ihr mal gelesen, ja? So schreit meine Seele Gott zu dir. Wisst ihr, wie ein Hirsch schreit? Wenn er kein Wasser hat, das ist ein markerschütternder Schrei. Und das ist ein ganz anderer Schrei, als er sonst da anfängt zu röhren und zu machen. Er schreit dich. Wisst ihr, ein Hirsch oder auch eine Hirschkuh, ist ja egal, ist kein Kamel. Ein Kamel kann Wasser speichern, ja, und kann durch die Wüste laufen und kann dann immer von den Speicher zehren. Das kann ein Hirsch nicht. Ein Hirsch braucht immer frisches Wasser. Und wenn er dieses frische Wasser nicht hat, dann geht dieses Tier ein. Es ist darauf angewiesen, frisches Wasser zu haben. Und stellt euch vor, so ein Hirsch ist jetzt in einer Gegend, wo er da kein Wasser sieht und weit und breit ist nichts. Und er ist durstig, er merkt, die Zunge klebt ihm am Gaumen. Er braucht Wasser. Und dann hat Gott ihm das so eingegeben, dass dieser Hirsch anfängt zu schreien. Und der Heilige Geist gibt uns ein, er möge uns heute eingeben, wieder neu, dass wir anfangen, wenn wir kein frisches Wasser haben, wenn wir keine neue Offenbarung des Herrn haben, keine frische Erfahrung mit unserem Gott haben, wenn irgendwie unsere Beziehung zu ihm gelitten hat, wenn das nicht mehr die erste Liebe ist, diese frische Beziehung zu ihm ist, dann will das uns eingeben, dass wir schreien zu ihm. Dass wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Dass wir nicht verzagen und sagen, ach, das ist nur mal so und das war alles damals so schön, aber heute ist alles anders. Sondern, dass wir das einfach in einem herzzerreißenden Gebet, ob das jetzt ein lauter Schrei sein muss, ist eine Frage, es kommt ja auf unser Herz an. Da sind wir auch unterschiedlich, sag ich mal, in unserer Mentalität. Aber entscheidend ist, dass du ganz ernsthaft dich deinem Gott zuwendest. Sagst, Herr, ich bleibe vor dir. Du hast mich am Hals und ich lass dich nicht mehr los. Ich lege mich vor deine Türschwelle, bis du mich reinlässt. Ich gebe nicht mehr auf. Habt ihr die Geschichte von Jakob gehört? Wie der da mit einem Mal mit einem Engel kämpft? Und er war in einer so schwierigen Situation. Da war ja sein Leben bedroht, nicht nur sein, sondern das seiner ganzen Familie. Und mit einem Mal ist da ein Engel, der Engel des Herrn, ich denke mal, das war Jesus schon im alten Bund. Und er greift den Engel und lässt ihn nicht mehr los. Und der Engel ringt mit ihm. Und er sagt, ich lass dich einfach nicht mehr los. Ich lass dich nicht los. Es steht doch geschrieben, dass dieser Engel, dieser starke Engel, den Jakob nicht überwinden konnte. Ja, warum konnte dieser starke Engel diesen doch verhältnismäßig schwachen Mann, Jakob, der ja auch nicht mehr der Jüngste war, das noch daneben war, wie konnte er ihn nicht überwinden? Er konnte ihn nicht überwinden, weil das Herz des Jakob sich an den Engel geklammert hat. Gesagt hat, ich lass dich einfach nicht mehr los. Und so wird es uns gehen. Wenn wir den Herrn nicht mehr loslassen, wenn wir dranbleiben, meine Geschwister, dann überwinden wir. Das will uns das Wort Gottes sagen. Und der Engel sagt, lass mich doch los. Die Morgenröte kommt schon. Die Morgenröte. Ach nein. Musste er denn jetzt gehen, weil die Morgenröte anbrach? Wie Dracula, der, wenn die Sonne aufgeht, in die Kiste springen muss? Ich finde auch, Gott hat da Humor, nicht? In dieser ganzen Geschichte. Er sagt, ich lass dich einfach nicht los. Und dann tippt der Engel ihn so ein klein wenig an die Hüfte. Er knickt ein. Und da sieht man, wie stark der Engel war, ja. Hat ihn aber gesegnet. Also er hat seinen Segen bekommen und es ist ihm ja nicht zum Nachteil geworden nachher. Die ganze Geschichte mit Esau, ich kann die ganze Story jetzt nicht erzählen, aber ihr kennt sie wahrscheinlich, hat sich ja zum Guten gewandt. Gott erhört unser Gebet. Aber hinfort hinkte er. Seine eigene Kraft war gebrochen. Gerade dieser Jakob, der immer mit eigener Kraft, mit eigener Finesse, mit seinen Tricks versuchte, die anderen auszutricksen. Er hat eine Lektion für sein Leben gelernt und hat nicht mehr in eigener Kraft agiert, sondern hat sich auf den Herrn verlassen. Und darum ist er der Gesegnete. Und ist er einer der Stammväter Israels gewesen. Abraham, Isaak und Jakob. Und immer wenn Gott sich beschreiben wollte, im Alten Testament sagte er, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er sagte, du wirst jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern du wirst Israel heißen, das heißt Gottes Streiter. Ist das nicht wunderbar? Meine Geschwister, diese todesbedrohliche Situation hat Gott genutzt, um einen unendlichen Segen über Abraham auszugießen, über Jakob auszugießen. Nimm das doch für dich in Anspruch. Für deine Situation gilt das genauso. Diese Zusagen unseres Gottes sind Globalzusagen. Er sagt, wer immer dem Herrn vertraut, der wird nicht enttäuscht werden. Wer immer den Herrn anruft, den werde ich erhören. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Warum glauben wir und vertrauen wir nicht? Es liegt so im alten Wesen drin, alles anzuzweifeln, wenn Schwierigkeiten kommen. Und darum möchte ich das mit Nachdruck betonen, dass du nicht aufgibst. Dass du auf den Herrn harrst. Dass du nicht nachlässt. Denn endlich kommt die Hilfe. Und diese Hilfe ist grandios. Es wird nachher viel besser, als es vorher jemals gewesen ist. Wisst ihr, wenn ein Hirsch dann schreit. Was passiert? Der schreit aus so tiefem Herzen heraus oder so aus seiner ganzen, er schreit seine ganze Seele raus sozusagen. Und wenn er das tut, wenn er so gefordert ist, dass er alle seine letzte Kraft, die er vielleicht noch hat, in den Schrei investiert, dann öffnen sich in der Nüstern-Gegend öffnen sich so kleine Poren und es strömt ein Sekret aus, das diesem Hirsch eine Möglichkeit gibt, mit einem Mal zu riechen, Wasser zu riechen. Und er weint, die Tränen laufen ihm herunter bei diesem Schrei. Das ist ganz witzig, ja. Sonst weinen der Tiere wenig, ne? Ja. Aber der Hirsch, dem läuft das letzte Wasser, was er da noch in sich hat, das läuft ihm die Wangen runter oder ja, jedenfalls von den Augen runter. Und er kann mit einem Mal Wasser riechen. Bis auf 2 Kilometer. Muss ich euch mal überlegen, wie Gott das so gemacht hat. Aber wenn dieser Hirsch nicht geschrien hätte, dann wäre er verendet. Und er gesagt hätte, ist kein Wasser da, Pech, muss ich sterben. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Von wo wird mir Hilfe kommen? Sie kommt mir von meinem Herrn. Halleluja. Also ihr Lieben, ihr habt doch alle Jesus im Herzen aufgenommen. Oder gibt es jemanden, der das nicht hat, dann sollte er es schleunigst tun. Aber wenn ihr es habt, dann seid ihr glückliche Menschen. Denn dann kommen alle diese wunderbaren Verheißungen auf euch und ihr seid die Reichsten der Reichen. Denn unser Gott, ihm gehen die Ressourcen nicht aus. Und ihr wisst, die Straßen dort in der Herrlichkeit des Himmels sind voll Gold, von Gold. Also, was soll's. Ich möchte mit niemandem tauschen, mit niemandem. Egal wer das ist. Ich bin Uwe Maurischat, ich bin original, so wie Gott mich geschaffen hat. Es ist auch ganz gut, dass es nicht 2 davon gibt. Und ich habe den Herrn. Ich selber bin vielleicht eine 0. Vielleicht bin ich 6 oder 7 Nullen. Egal, wenn da vorne eine 1 steht, dann bin ich manchmal viel wert, oder? Ja? Halleluja. Freut euch. Die 1 steht davor, der Herr steht davor. Und dann werdet ihr mit ihm alles überwinden. Ihr werdet das. Ich spreche es euch zu. Er geht sogar so weit, der Herr, dass er uns zusagt, dass wir in dieser Verfassung, wenn wir uns ganz auf den Herrn stützen, ganz auf den Herrn verlassen, wenn wir ganz in ihm sind, wenn wir beten können in seinem Namen, weil wir in ihm sind und weil wir nichts anderes im Sinn haben, als seinen Willen zu tun, weil wir nur darauf aus sind, dass der Wille Gottes in unserem Leben geschieht und dass er zum Ziel kommt mit uns und dass er geehrt und verherrlicht wird in unserem Leben. Wenn das unser einziges Lebensmotiv noch ist, wenn uns alles andere geschwunden ist und es konzentriert sich, fokussiert sich alles in diese eine Richtung. Ich bin da, Herr, zu tun, oh Gott, deinen Willen. Dann können wir bitten, was wir wollen. Wir können bitten, was wir wollen. Wir werden in jedem Fall erhört, weil wir nämlich dann nur das bitten, was er wirklich will. Und damit wird der Herr verherrlicht. Und die Bibel sagt, unsere Freude wird vollkommen. Und der Vater wird verherrlicht in dem Sohn. Also nur Positives geschieht und deine Situation wird sich ändern und du wirst ein glücklicher Mensch sein. Halleluja. Und wenn sie alt und grau wären, guck mich mal an. Ich war aber nun auch schon so alt, dass ich sage, Mensch, bei meinen gefühlten 30 kann ich das überhaupt nicht verstehen, dass ich schon so alt bin. Sie werden blühen und grünen und Frucht bringen bis ins hohe Alter. Ich habe meinem Gott gesagt, habe ich euch ja gesagt, glaube ich, letztes Mal. Ich will noch mal richtig Frucht bringen. Ich will noch mal richtig abräumen. Ich will noch mal abräumen. Ha! Halleluja. Ja, du bist noch nicht so alt. Ja, sei froh, dass du noch ein bisschen mehr Zeit hast. Nutz deine Kraft, die du hast, aber nicht die eigene Kraft. Nutz die Kraft deines Glaubens. Denn du hast den allerheiligsten Glauben in dein Herz gepflanzt bekommen. Das ist nicht dein Glaube in dem Sinne, dass es ein Produkt deiner Seele wäre, sondern das ist ein Geschenk deines Gottes. Das ist eine Gabe des Herrn, dieser Glaube, den er uns ins Herz gepflanzt hat. Er möchte, dass dieser Glaube aktiviert wird. Er möchte, dass wir diesen Glauben ergreifen und festhalten und nicht loslassen. Also, nochmal im Telegrammstil ganz kurz. Repetitio ist die Mutter, nicht? Also die Wiederholung ist die Mutter eines Studiums. Du wirst, wenn das nächste Problem in Anmarsch ist, schon wenn es im Anmarsch ist, wirst du dem Herrn danken dafür. Und du wirst sagen, Herr, ich bin doch sehr gespannt, was jetzt kommt. Denn mit unserem Herrn ist immer alles ein Abenteuer. Und wenn es denn dich richtig packt und dich erdrücken will, dann sagst du, oh danke Herr, du siehst, das Problem will mich erdrücken. Aber ich weiß, deine Kraft und deine Möglichkeit, die ist ja unendlich viel größer und viel stärker als dieses blödsinnige Problem. Und deswegen freue ich mich auf die Erfahrung, die ich jetzt machen werde. Ich werde nämlich nicht umkommen, sondern ich werde den Herrn preisen. Und du wirst sehen, was passiert. Du wirst es sehen. Ich verspreche dir das. Ich bin ein Diener Gottes. Ich erzähle dir keine Witze und keine Märchen hier. Ich bin auch verantwortlich über das, was ich predige. Aber das predige ich mit Kühnheit. Ich kann dir diese Zusicherung absolut geben. Nicht nur, weil es das Wort Gottes sagt. Das ist natürlich das Entscheidende. Aber auch, weil ich das aus eigener Erfahrung verstärkt weitergeben darf. Niemand wird zu Schanden, der auf den Herrn harrt. Und wenn eine Mal brauchst nicht wie so eine Krähe darum machen und flattern und wie es so viele machen, wenn sie in Probleme reinkommen, dass sie fast irre werden. Du kannst ganz majestätisch dich bewegen und aus dieser schwierigen und schlimmen, vielleicht todesbringenden Situation dich erheben und in die Lüfte schwingen. Und dort deine majestätischen Kreise ziehen. Denn das möchte der Herr. Er möchte, dass du vollmächtig bist im Glauben. Und dass du ihm zur Ehre lebst. Und dass andere dich sehen können und sagen, oh, so möchte ich auch leben. In dieser Situation möchte ich mich auch befinden. Okay? Gilt's? Ja? Jetzt das Wort Gottes tun. Das ist immer noch der zweite Schritt, der folgen muss. Habt ihr heute Morgen gehört, ihr habt euch aufgemacht, seid nicht im Bett liegen geblieben, seid extra hergekommen, das wird euch auch belohnt. Toll, glorreiche Leute. Jetzt kommt der zweite Schritt, jetzt tut ihr das Wort Gottes. Nicht mehr klagen. Hallo. Nicht mehr klagen. Du kannst deinem Gott sagen, Herr, ich bin im Moment schwierig, und ich werde nicht klagen. Ich werde vor Menschen schon gar nicht. Keine Sorgen mehr machen. Keine Sorgen mehr machen. Alle Zeit fröhlich sein. Ich meine, wenn ich jetzt 20 Jahre wäre, gerade von der Bibelschule gekommen wäre, dann würde ich sagen, naja, dieser grüne Hüpfer, der hat noch keine Erfahrung, der weiß nicht, wie das Leben spielt. Ey Leute, ich habe das alles schon hinter mir. Und ich sage euch, macht das. Was ich euch predige, das ist für mich Standard. Keine Sorgen machen. Nur danken. Dank dem Herrn. Dank ihm für alles. Dank ihm. Halleluja. Und wir kommen in starke Angriffe, gerade wenn Gott was Großes tun will. Spielt der Teufel verrückt, springt im Karree rum, aber ihr werdet alles überwinden. Und er wird euch siegreich daraus hervorbringen. Halleluja. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du meinen Geschwistern Gnade gibst, dass sie sich nicht von irgendwelchen Dingen, von dem festen Vertrauen zu dir abbringen lassen. Ich segne sie, Jesus, dass du ihnen diese Kraft verleihst, gerade in solchen brenzlichen Situationen, dich nicht zu vergessen, sondern dich auch daran zu erinnern, was dein Wort sagt, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Ich preise dich, Jesus, dass du uns diese Gnade gibst. Du gibst uns ja nicht nur dein Wort und damit dann das Wollen, sondern du wirkst auch das Vollbringen. Und in diesem Sinne segne ich meine lieben Geschwister und danke dir, dass du es tust. Amen.